Also das ist natürlich eine sehr kontroverse Geschichte, auch weil sie teilweise kontrovers und nicht immer korrekt dargestellt wird. Ich will das mal vielleicht versuchen auf den Punkt zu bringen. Punkt 1. Die Diagnostik des bereits eingetretenen Todes erfolgt bei einem potenziellen Spender durch eine Hirntoddiagnostik. Das ist in Deutschland so. In anderen Ländern gibt es auch die Möglichkeit, Herztoddiagnostik zu machen. Das heißt, Herz hört auf zu schlagen, dann ist man bereits tot. Wie erfolgt normalerweise die Feststellung des bereits eingetretenen Todes? Also ich rede immer nur von mir, weil ich von anderen wenig sprechen kann und darf. Werde eingeliefert nach einem schweren Unfall in ein x-beliebiges Krankenhaus. Der Kollege dort untersucht mich und stellt den bereits eingetretenen Tod fest. Wie macht er das? Er macht das nach den dafür vorgegebenen und vorgeschriebenen Schritten und dann erklärt er mich für tot. Und dann bin ich auch tot. Ja, das war ich vorher schon. Ich werde nur dann offiziell auch als tot erklärt. Wenn ich aber einen Organspender habe, dann kommt zusätzlich zu diesem Schritt eine sogenannte Hirntoddiagnostik dazu. Die sieht vor, dass man zu dem bereits eingetretenen Tod und den Feststellungen zusätzliche Maßnahmen, wie zum Beispiel den kompletten Ausfall der Hirnstromaktivität, wie zum Beispiel die Nichtdurchblutung des Hirns und so weiter und so fort, nach ganz klaren Kriterien, die unabhängig voneinander von zwei Spezialisten, in der Regel sind es Neurologen, ja, die eigentlich dafür vorgesehen sind. Bei Kindern wird es zum Beispiel grundsätzlich 72 Stunden später wiederholt, ja, oder bis zu 72 Stunden später wiederholt, und es kann auch beliebig oft wiederholt werden. Worauf beruht diese Angst, für tot erklärt zu werden und nicht tot zu sein und am lebendigen Leibe quasi seiner Organe beraubt zu werden? Das beruht auf eine im Menschen tief sitzende Urangst, nicht tot zu sein und für tot erklärt zu werden. Edgar Allan Poe, der berühmte englische Schriftsteller, hat daraus eine ganze Reihe von Geschichten quasi niedergeschrieben, wo eben Menschen quasi begraben werden und dann aufwachen. Die Leichenschau in den europäischen Ländern, die ja per Gesetz eine gewisse Zeit vorsieht, ja, ist nichts anderes als die althergebrachte Absicherung, dass der Mensch, der so selig da vor sich hinschläft, auch tatsächlich tot ist. Man hat das so gemacht, weil man sagt, na, wenn er nicht gestorben ist, dann wird er in den nächsten zwei Tagen vor der Beerdigung wieder wach werden. Also daher kommt ja die Leichenschau. Natürlich emotional, um Abschied zu nehmen, aber praktisch auch, um sicher zu sein, dass der Tod auch bereits tatsächlich eingetreten ist. Man hat ja in der Vergangenheit eine ganze Reihe von Alarmmechanismen entwickelt, wo man aus dem Sarg eine Glocke betätigen konnte. Und dann gibt es immer wieder so Schauermärchen über Nägel, die wachsen, Haare, die wachsen, Zähne, die wachsen und solche Dinge. Man hat aber, glaube ich, mehrfach und unwidersprochen festgelegt, dass die gewachsenen Nägel nur daraus resultieren, dass sich der Rest der Haut auflöst oder zurückzieht. Das ist also eine nicht reelle Geschichte. Heute würde man eigentlich ein Handy in den Sarg legen und damit wäre es besser. Wenn dann die Batterie alle ist, dann ist es auch schon damit geschehen. Ich mache jetzt das Ganze ein bisschen so makaber witzig, weil ich einfach auch ein bisschen genug habe von Medienberichten, in denen immer wieder von noch Lebenden, verstehen Sie, gesprochen werden, die auch über die Organentnahme dann quasi danach berichten. Es ist halt schon so, dass die Presse manchmal für eine Schlagzeile ein paar Kopien mehr der Zeitschrift verkauft, aber dafür ganz viel Unruhe stiftet. Das ist häufig so, das unterschätzen wir. Und die Leute haben diese Urangst. Man hat ja ganz grundsätzlich Angst vom Sterben und noch mehr Angst dann, für tot erklärt zu werden, wenn man das nicht ist. Das hat ja was damit zu tun, dass man den Tod ja per se nicht akzeptiert. Also sagt man, danach gibt es ja noch ein anderes Leben und all die Dinge. Das heißt, Hirntoddiagnostik ist eine absolut sichere Maßnahme. Natürlich kann man unterstellen, dass da, wo Menschen arbeiten, auch Fehler passieren. So, das passiert aber wahrscheinlich bei der Hirntoddiagnostik am allerwenigsten, weil neben dem Arzt, der den Prozess auslöst in dem Krankenhaus, in dem der bereits Verstorbene liegt, kommen zusätzlich zwei unabhängige Ärzte, die zeitlich, räumlich und technisch unabhängig voneinander das Ganze nochmal überprüfen. Also wenn ich sicher sein will, dass ich auch tot bin, dann würde ich mich als Organspender melden, weil dann werde ich mit Sicherheit maximal durchdiagnostiziert.
Ist das also eine wichtige Debatte, die wir führen müssen über diesen Todeszeitpunkt, ja, oder ist das einfach nur schädlich für Menschen, die auf Organe warten und die dringend brauchen?
Es ist eine ganz schlimme Situation in Deutschland entstanden in den letzten Jahren durch unsere Art. Wir sind ja immer negativ eingestellt zu allen Dingen. Wir haben irgendwo so ein Grundleid irgendwo in uns, das wir auch irgendwie exteriorisieren und äußern. Die gesamte Debatte über die Transplantationsmedizin hat die ohnehin katastrophale Organspendelage in Deutschland, das war schon immer das schlechteste Land oder das Land mit der schlechtesten Organspendebereitschaft im Eurotransplantverbund. Wir belegen weltweit Platz 35 hinter dem Iran und Bulgarien, das muss man wissen. Bei uns wartet ein Patient, wenn es nicht ein Lebensspendepatient ist, auf eine Niere je nach Blutgruppe bis zu 10 Jahren, im Durchschnitt 8 Jahre. In Spanien warten sie 18 Monate, in Österreich und in der Schweiz warten sie 24 Monate. Ja, das muss man wissen, das muss man wissen. Ein Patient mit einer Blutgruppe 0, das ist die am meisten benachteiligte Blutgruppe, wartet bis zu 10 Jahren. Wir haben vor 2 Jahren eine Patientin, die hat 13,5, also 13,5 Jahre gewartet. Und dieses zu Tode reden, kaputt reden, dieses Schimpfen, dieses Lüstern sein auf irgendwas Makabres, Schmutziges und Ärzte machen nur Geschäfte und am Ende unterstellt man einem Spender, dass er Geld für sein Organ bekommt. So weit geht es ja. Heute hat der Spender Angst zu sagen, ich bin Angehöriger eines Spenders und wenn Sie heute mit Lebensspende konfrontiert werden, dann sagt der Lebensspender, ich erzähle das niemandem, weil ich kriege nur blöde Bemerkungen eigentlich. Ja? Und dann unterstellt man Geld gegeben oder Erbschaften diskutiert oder solche Sachen. Warum kann man nicht der Organspende die Anerkennung zuteil werden lassen, die in anderen Ländern eine Selbstverständlichkeit ist? Heute sind Sie weltweit als Organspender oder Organspenderangehöriger ein angesehener Mensch, der etwas für die Gesellschaft getan hat. Natürlich auch für seinen Angehörigen, aber tendenziell für die Gesellschaft. Ein Lebensspender tut was für seinen Angehörigen, aber entlastet um ein Organ, das Gesamtsystem, also hat er was für die Gesellschaft getan. Ich postuliere, dass Organspende der höchste Akt sozialer Kompetenz ist. So einfach ist es. Das ist gelebte Nächstenliebe in ihrer Vervollständigung. Wir haben aber Abgasskandale, in denen die größten Konzerne dieses Landes involviert sind. Darüber spricht man nicht. Das ist unanständig. Deutsche Autos sind perfekt. Aber dafür wird die Transplantationsmedizin hat die Transplantationsskandale selbst erkannt und selbst angeprangert und gemeldet. Ich gehöre seit 2004 der Prüfungskommission der Bundesärztekammer an. Gemeldet worden sind die Skandale, das sind ja Skandale, und durch diese Kommission, die ich, wie ich Ihnen sagte, sehr gut kenne. Diese Kommission hat ermittelt und hat dann gesagt, in Göttingen und in anderen Transplantationszentren läuft es eigentlich nicht ganz rund. Und es ist im Wesentlichen dazu beigetragen worden, dass heute der Prozess einer Organvergabe eigentlich ziemlich oder hundertprozentig sicher ist. Sie können heute eigentlich nicht mehr manipulieren. Ja? So. Trotzdem erfahren Sie immer noch, dass Organspende ist problematisch, Bereitschaft zur Organspende ist problematisch und das, obwohl über 80% der Bevölkerung eine positive Einstellung zur Organspende hat. Aber was tun wir, um diese positive Einstellung abzuprüfen? Wir haben ein sogenanntes Informationsgesetz. Also, in Europa, ich mache Ihnen ein Beispiel, in Europa gibt es 30 Länder, also nicht die EU, sondern insgesamt geopolitisches Europa, 30 Länder. 25 dieser Länder haben die Widerspruchslösung. Wenn Sie übrigens nach Italien fahren, in den Urlaub, dann unterliegen Sie der italienischen Gesetzgebung. Das heißt, Sie könnten genauso als Patient zum Organspender werden. Diese Angst haben Sie nicht, weil es ist ja nie geschehen. Man fragt ja trotzdem. Verstehen Sie? Man fragt ja trotzdem. Die Widerspruchslösung hätte den großen Vorteil, dass die Angehörigen entlastet werden. Man fragt nicht jemand anders, der in dem Augenblick, in dem er erfährt, dass seine Frau, sein Kind, sein Mann gestorben ist, auch sich noch mit der Fragestellung auseinandersetzen muss, können wir vielleicht nicht die Organe haben. Das ist zu viel für einen Menschen. in einer und derselben Minute zu hören, Ihr Mann ist tot und wir hätten gerne die Organe. Dann sagen viele in dem Moment, ich kann das gar nicht entscheiden, ich weiß gar nicht, wir haben nie darüber gesprochen, über solche Dinge spricht man ja nicht immer. Wissen Sie was? Im Zweifelsfall lassen Sie alles, wie es ist. Und welche Entscheidung auch der Angehörige immer treffen sollte, ist es immer die falsche. Er wird sein Leben lang damit kämpfen müssen, dass wenn er Ja gesagt hat, er vielleicht etwas gemacht hat, was der Spender gar nicht gewollt hätte. Und wenn er Nein gesagt hat, dann wird er irgendwann mal mit der Wahrheit konfrontiert werden, dass dieses Nein möglicherweise 7 Menschenleben verkürzt oder gekostet hat.
Das heißt, ein Organspendeausweis ist ja auch dahingehend sehr gut, dass man denn einfach der Familie die Entscheidung abnehmen kann.
Na klar. Die Widerspruchslösung besteht eigentlich darin, dass jeder zur Lebzeit Nein sagen kann. Warum sehen wir das nicht mal positiv? Wir sehen das immer negativ. Widerspruchslösung wird immer präsentiert als, wenn ich nicht bei 3 auf dem Baum bin, dann werde ich Nein. Die doppelte Widerspruchslösung. In Deutschland sollte ja eine doppelte Widerspruchslösung eingeführt werden. Bedeutet, dass wenn du dich nicht entschieden hast, dann die Angehörigen gefragt werden, so wie heute. Du hast die Möglichkeit, Nein zu sagen zu Lebzeiten. Die Entscheidung über meine Organe ist eigentlich ein höchstes Gut. Ich möchte es selber ausüben und nicht irgendwo diese Last meinen Angehörigen überlassen. Man fragt mich nicht, ob ich damit einverstanden bin oder nicht. Man fragt mich nur, ob ja oder nein. Und wenn ich nicht einverstanden bin, dann schreibe ich nein. Wenn ich es nicht weiß, dann schreibe ich, weiß ich nicht. In Italien wird zum Beispiel bei jeder Beantragung einer Verlängerung eines öffentlichen Dokumentes, Führerschein, Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, weiß der Geier was, Pass oder sowas, gibt es ein Kästchen, da steht drin, Organspende, ja, nein, weiß ich nicht. Und dann kreuzt man das an. Und 93,7% der Bevölkerung kreuzt an und fühlt sich auch nicht so furchtbar an der Nase rumgeführt. Was machen wir? Wir haben die Information den Kostenträgern demandiert. Also, wir haben eine sogenannte Information oder Entscheidungslösung in Deutschland. Entscheidungslösung heißt, Sie entscheiden frei nach entsprechender Information. Haken. Wer gibt die Information? Die Kostenträger. Dazu sind die Krankenkassen und die Versicherungen demandiert. Wir haben 300 oder 400 solche Kostenträger in Deutschland, die naturgemäß informieren, die unterschiedlich, manche informieren gar nicht. Sie bekommen irgendwie so eine Info, du kannst 2-mal zur Vorsorge, 3-mal irgendwie zum Podologen, dann gibt es noch eine Physiotherapie und 50% Rabatt auf der Prämie und du kannst auch Organe spenden. Wo landet das? Ablage rechts unten unterm Tisch, Papierkorb. Wird nicht wahrgenommen. Wenn es wahrgenommen wird, diese Entscheidungslösung, müssen Sie sich nicht entscheiden. Und wenn Sie sich entscheiden, müssen Sie es nirgendwo eintragen. Dann nenne ich diese Entscheidungslösung Informationslösung. Ich bin informiert worden, das wusste ich aber vorher schon.
Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das Leben mit einem funktionierenden Organ statt Dialyse einfach wirklich ein anderes ist.
Es ist ein anderes. Es ist nicht nur ein anderes, was Ihre Freiheit angeht. Ich verdiene mir mein Brot mit Transplantation, aber ich würde das auch ohne Geld machen. Verstehen Sie, ich liebe Transplantation, ich liebe meinen Beruf und ich liebe das, was ich mache. Und ich sage immer, ich hatte das ganz, ganz große Glück in meinem Leben, etwas machen zu dürfen, was mir Spaß macht. Bis auf ganz wenige Tage, die hat es auch gegeben natürlich, bin ich immer gerne in die Klinik gefahren und habe mich einfach gefreut auf meine Arbeit. Das ist eine Gnade. Die meisten Leute sagen, ich muss malochen, ja, um Geld zu verdienen. Ich hätte es auch gemacht, wenn man mich nicht bezahlt hätte, echt.
Es ist ja auch, dass jemandem ein neues Leben schenken, auf eine bestimmte Art und Weise, absolut.
Sie schenken ihm ein neues Leben und Sie schenken ihm die Möglichkeit, normal lang zu leben. Normal gut und normal lang, ich will es mal so sagen. Wenn Sie heute an der Dialyse sind, selbst die beste Dialyse kann nicht hundertprozentig die Nierenfunktion ersetzen. Das bedeutet, dass Patienten auch unter besten Dialysebedingungen eine Reihe von Komplikationen entgegensehen, die nach 8 oder 10 Jahren Dialyse dazu führen, dass es irreversible Schäden im kardiovaskulären Bereich gibt, im Knochenbereich gibt, im gastrointestinalen Bereich gibt. Diese Leute sterben einfach früher. Ja, mit einem Organ, was gut funktioniert, sterben diese Leute ganz normal wie ich und du. Das ist schon ein großer Unterschied. Ja? Und wir diskutieren über Organe, die derjenige, der ja verstorben ist, nicht mehr braucht. Wie wäre es denn damit, wenn zum Beispiel der Staat hergeht und sagt, jedem Organspender werden staatlich die Beerdigungskosten rückerstattet. Nicht beim Lebensspender natürlich. Das wäre doch ein Zeichen. Niemand bringt sich um ein Gratis-Begräbnis zu bekommen, verstehst du? Aber der Staat könnte oder das Land könnte hergehen und sagen, das ist eine Anerkennung dieser hohen Geste und deswegen erkennen wir das an, indem wir einfach sagen, dafür. So. Deswegen würde keiner deswegen die Organe mehr spenden oder sich deswegen umbringen, verstehst du? Aber es wäre eine Anerkennung. Wir könnten diesen Leuten eigentlich gratis Eingang in alle Museen Deutschlands tun. Das ist, und dann hat er einen Ausweis, da steht drauf Organspender.